Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es um Schule? Nein, danke. Warum Kinder und Jugendliche dem Unterricht fernbleiben. Nachdem während der Pandemie immer wieder einmal die Schulen geschlossen wurden, zeigte sich deutlich, Kinder und Jugendliche brauchen Schule. Nicht nur, weil eine gute Bildung wichtig für ihre berufliche Zukunft ist, sondern auch, weil sie hier lernen, mit anderen Kindern zusammen zu lernen, zu diskutieren, zu spielen, einfach miteinander klarzukommen. Doch manche Kinder und Jugendlichen fühlen sich nicht in der Lage, den Unterricht in einer Schule zu besuchen. Die Auslöser von Schulvermeidung oder Schulabsentismus, wie das auch genannt wird, sind dabei sehr unterschiedlich. Welche Rolle spielen Ängste, psychische Störungen, das Elternhaus oder auch die Bildung der Eltern? Woran erkennen Eltern, dass ihr Kind sich immer schwerer tut damit, in die Schule zu gehen, und wie können sie ihr Kind dann unterstützen? Schule, nein, danke. Warum Kinder und Jugendliche dem Unterricht fernbleiben, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über zwei Themen. Einmal Krieg in der Ukraine, welche psychologischen Folgen der Krieg anrichtet und wie man damit umgehen sollte. Und dann beschäftigen wir uns mit der Diabetes-Familie. Wie kann sie gestärkt werden? Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. 00800 4464 4464. Ich wiederhole sie nochmal. 00800 4464 4464. Sie können anrufen oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich sag's nochmal, sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast in der Sendung heute bei mir habe ich zwei Experten. Einmal Frau Professor Christine Freitag. Sie ist Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Uniklinikum Frankfurt am Main. Und Privatdozent Dr. Volker Reisner. Er ist Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am LVR-Klinikum Düsseldorf. Beide sind Corona-bedingt nicht hier bei mir im Studio. Ich sitze hier alleine, aber sie sind mir beide zugeschaltet. Und jetzt machen wir den üblichen Test am Anfang der Sendung. Hallo, können Sie mich hören, Frau Professor Freitag? Hallo? Dann gucke ich mal, Herr Dr. Reisner, sind Sie denn schon? Ja, da höre ich schon was.
Ja, hallo, guten Morgen, ja. Reisner mein Name.
Ja, guten Tag, Herr Dr. Reisner. Schön, ich höre Sie sehr gut. Ich denke mal, die Frau Professor Freitag kommt auch gleich dazu. Das klang schon mal ganz gut.
Also ich bin
da
drin.
Da ist sie ja, hervorragend, wir hören Sie.
Ja.
Jetzt sind wir zu dritt. Jetzt sind wir zu dritt, schön. Dann legen wir doch gleich mal los. Mich würde interessieren am Anfang, ab wann spricht man denn wirklich davon, dass ein Schüler oder eine Schülerin die Schule verweigert? Also, dass man mal nicht hingeht, dieses sogenannte Schwänzen, das kennen ja viele von sich vielleicht früher noch oder von ihren Kindern ab und an mal. Aber wann ist es denn dann wirklich, dass man sich verweigert? Vielleicht fängt Frau Professor Freitag an.
Ja, ist eine wichtige Frage. Grundsätzlich würde ich gerne zu dem Wort verweigern was sagen. Wir verwenden das nicht mehr, weil das... wirkt so sehr moralisch und so, als ob die Kinder gar nicht wollen. Mhm. Oft können sie ja auch gar nicht, ja. Und das heißt, eigentlich spricht man einfach von Schulabsentismus, also die Kinder bleiben der Schule fern, ganz neutral und überlegt eben dann erstmal, was könnten eigentlich die Faktoren sein, die dazu geführt haben, ja. Und bei Schulabsentismus ist es schon so, dass natürlich selbst das banale Schuleschwänzen von was in der Regel anfängt mit einzelnen Stunden, dann mal einzelnen Tagen, durchaus ein Alarmsignal sein sollte. Ja, also das sollte nicht übersehen werden, sondern man sollte die Kinder durchaus direkt ansprechen, wenn sowas passiert ist, also sowohl von Seiten der Schule als auch von Seiten der Eltern. Problematisch wird es, also in der Regel ist es eben so und deswegen wird es auch oft gar nicht so erkannt, wenn Kinder länger der Schule fernbleiben, dass es so schleichend beginnt, eben mit diesen einzelnen Stunden, dann einzelnen Tagen und dann erst länger. Und natürlich, wenn ein Kind morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommt und nicht mehr in die Schule will, sollte man sich grundsätzlich Sorgen machen, weil da kann natürlich zum Beispiel eine depressive Störung dahinter stecken, die dann auch dringend behandlungsbedürftig ist.
Da gehen wir auch noch mal genauer drauf ein. Das heißt, die Grenze ist eigentlich eine fließende. Man kann also nicht sagen, ach, bis hierhin ist alles in Ordnung, sondern wir gucken mal weiter. Herr Dr. Reisner, wie häufig kommt denn das vor? Also ist das was, was ganz, ganz wenige trifft? Wie ist denn das so?
Ja, also das kommt so ein bisschen drauf an, wie man Schulabsentismus definiert. Also ist das jetzt sozusagen jede Stunde, die fehlt? Oder ist es 2,5 Tage im Schulhalbjahr? Grundsätzlich sagt man, 5-10% der Schüler vermeiden die Schule, aus welchen Gründen auch immer. Das ist dann aber eine Prävalenzzahl, die in unterschiedlichen Studien eine gewisse Range hat, einfach weil es unterschiedliche Definitionen gibt. PISA aus 2015 hat zum Beispiel gesagt 8,9 Tage oder 8,9% der Schüler schwänzen in den vorangegangenen 2 Wochen vor der Befragung die Schule. Also es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Definition und dementsprechend unterschiedliche Prävalenzzahlen, 5-10%, das ist so eine grobe Hausmarke.
Was ja wirklich nicht wenig ist. Also wenn man sich vorstellt, 100 Schüler und 5-10 haben Probleme, regelmäßig in die Schule zu gehen oder fehlen das ein oder andere Mal, das ist ja schon eine ganze Menge. Mein Kollege Mirko Smiljanic, der hat mit einem jungen Mann gesprochen, der früher eine ganze Zeit lang nicht zur Schule gegangen ist. Hören wir doch mal, was er beschreibt, wie es dazu gekommen ist und wie es dann weitergegangen ist.
Meine Eltern waren beide Alkoholiker, das heißt, sie haben sehr viel Alkohol getrunken. Als kleines Kind muss man dann sehr viel Verantwortung übernehmen, nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Eltern. Und letztendlich kam es dazu, dass ich durch die Alkoholkrankheit von meinen Eltern aus meinem Familienhaus ausziehen musste. Das geschah, als ich 15 war. Und 15 musste ich mich erstmal darum kümmern, dass meine Schule läuft, dass ich eine Wohnung habe, dass ich mein Geld bekomme, dass ich alle meine Ziele erfülle, alles, was ich brauche, dass ich Klamotten habe. Mit 15 habe ich dann Unterstützung vom Jugendamt bekommen. Das Jugendamt hat mir dann eine Betreuerin gestellt, die sich bis zu meinem 18. Lebensjahr um mich kümmern sollte. Am Anfang bin ich regelmäßig zur Schule hingegangen und habe auch alles sehr gut auf die Reihe bekommen. Nur ab der 12. Klasse wurde es dann ein bisschen holprig. Ab der 12. Klasse habe ich dann angefangen, immer mehr zu fehlen. Also am Anfang waren es vielleicht noch eine Stunde in der Woche und danach war ich vielleicht nur noch eine Stunde in der Woche insgesamt da. Am Anfang war das kein Problem für die Lehrer, weil sie es auch erstmal gar nicht mitbekommen haben. Doch ungefähr als das Halbjahr in der 12. Klasse vorbei war, fingen sie halt auch an, mich zu Hause anzurufen und zu fragen, wo ich bin, ob ich zur Schule gekommen bin. Und ja, ich habe 3 Monate erstmal gebraucht, um zu realisieren, dass ich erstmal gar nicht mehr zur Schule gehe. Und wusste dann auch nicht, was ich so richtig mit meinem Leben anfangen soll. Ich hatte auch einen Psychologen, der mir sehr geholfen hat. In Bezug auf die Schule hat er mir eigentlich zu jeder Sitzung immer wieder gesagt, dass ich auf keinen Fall aufgeben soll, dass ich das weiter durchziehen soll, dass das auch schlecht wäre, wenn ich jetzt nochmal in so einen Kreis reinkomme, wo ich dann wieder die Schule abbrechen würde. Und irgendwann kam dann halt der Gedanke, vielleicht könntest du ja doch wieder anfangen, vielleicht wird das ja noch was. So schlecht war die 12. Klasse ja noch gar nicht. Es ist ja nur noch ein Jahr. Und letztendlich habe ich mich dann doch nochmal entschlossen, dann nochmal durchzupowern und durchzustarten und mein Abitur erfolgreich abzuschließen. Danach soll auf jeden Fall ein Studium kommen, hoffentlich ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik. Ja, dann sehen wir weiter.
Dann sehen wir weiter. Das klingt ja doch nach einem guten Ende, was nicht nur schön ist zu hören, sondern auch bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass dieser junge Mann ja doch einen sehr schwierigen Start hatte mit viel zu viel Verantwortung, schon als Kind und Jugendlicher. Frau Freitag, ist das eine typische Geschichte von Schulverweigerern, dass es da auch, dass da auch im Elternhaus sehr viel im Argen lag?
Die Geschichte ist nicht ganz typisch, würde ich sagen, weil eigentlich der Interviewpartner ja sehr lange hochkompetent war und die Schule ja im Grunde bis zur 10., 11. Klasse geschafft hat, ja? Und da auch im Grunde alles alleine bewältigt hat und erst danach im Grunde so, das hört sich so ein bisschen an, möglicherweise aber wirklich dann eine Depression entwickelt hat, nachdem sozusagen der ganze Stress vorbei war oder letztlich dann im Grunde so eine Auszeit offensichtlich brauchte, um sich da auch um sich selber zu kümmern und mit sich selber klarzukommen. Wir haben tatsächlich bei uns eher etwas andere Verläufe. Natürlich ist eine psychische Störung von Eltern oder eine Drogenabhängigkeit von Eltern ein großer Risikofaktor, weil natürlich Eltern sehr wichtig sind, was jetzt sozusagen das Thema Schule anbelangt. Also das wissen wir aus sämtlichen PISA-Studien und so weiter, dass Eltern natürlich Vorbildcharakter haben. Und wenn Eltern Schule wichtig ist und auch Bildung wichtig ist, wirkt sich das natürlich auch auf die Motivation der Kinder grundsätzlich aus. Ja, das ist auch schon im Grundschulalter natürlich ganz wesentlich. Und die Haltung sozusagen des Elternhauses zur Schule, wird die Schule ernst genommen, ist es wichtig, ist natürlich hat einen hohen Stellenwert, aber wir sehen schon auch durchaus Jugendliche, die einfach eben eine depressive Episode entwickeln und dann einfach auch überfordert sind mit den schulischen Anforderungen und deshalb nicht in die Schule gehen. Und das ist dann auch ein bisschen unabhängig vom Elternhaus. Ja? Das ist durchaus sehr unterschiedlich und das ist das, was ich meinte zu Beginn. Es ist sehr wichtig, wirklich individuell zu schauen, was hat dazu geführt, weil das bei jedem schon etwas anders sein kann.
Herr Reisner, wenn man guckt, was es noch für Gründe geben könnte, welche Rolle spielen denn die Freundschaften, also Peer Group, sagen, glaube ich, die Psychologen, das heißt die Gleichaltrigen, die ja auch gerade für Jugendliche immer wichtiger werden und denen sie oft mehr vertrauen als den eigenen Eltern?
Ja, also mit steigendem Alter nimmt natürlich der Einfluss der sogenannten Peer Group, also der Freunde, die man auch außerhalb der Familie hat, zu, also gleichaltrigen Freunde. Und da kommt es natürlich drauf an. Ich glaube, der junge Mann hat das auch erwähnt, dass Psychologe ihm Mut gemacht hat, nicht in bestimmte Kreise reinzukommen. Da kommt es natürlich drauf an, was in diesen Peer Groups in Anführungsstrichen verhandelt wird. Also ist das eine Gruppe, die gemeinsam zum Beispiel Cannabis konsumiert? Ist das eine Gruppe, die unter Umständen auch Richtung Delinquenz geht? Das ist natürlich dann insgesamt auch ein Risiko. Faktor für in diesem Fall Schulschwänzen, also für das Fernbleiben von der Schule und bei gleichzeitiger Aktivität dann außerhalb der Schule, die dann als attraktiver empfunden wird.
Das ist ja immer so schwierig als Eltern, wenn man selber meint, das sind eigentlich keine guten Freunde. Ich habe fest das Gefühl, die haben einen schlechten Einfluss auf dich. Das kann man vielleicht sagen, will man, selbst wenn man es nicht, sagen wir einmal, man will es nicht. Und wenn man es dann dem Kind sagt, dann sagt es, das ist meine Entscheidung. Sollte man da rabiater sein oder strikter als Elternteil?
Ja, ich glaube, das kann man nicht so ganz pauschal beantworten. Ich glaube, da muss man immer gut gucken, wie würde das Kind reagieren. Grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig für Eltern, einerseits Grenzen zu setzen, andererseits aber auch das Kind liebevoll zu fördern. Und wenn das sozusagen austariert ist, dann gelingt das häufig auch, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen und sich auch Gründe anzuhören, warum das wichtig ist, mit denen zusammen zu sein und zu gucken, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, warum ist das wichtig, warum ist das risikoreich und möglicherweise hat man dann eine Chance.
Schule, nein danke. Warum Kinder und Jugendliche dem Unterricht fernbleiben, das ist heute unser Thema. Und Sie können gleich Ihre Fragen dazu stellen. An unsere beiden Experten, Frau Professor Christine Freitag, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Uniklinikum Frankfurt am Main und Privatdozent Dr. Volker Reisner, er ist Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am LVR-Klinikum Düsseldorf. Wenn Sie anrufen wollen, hier ist die Nummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an die Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Freitag, jetzt waren wir schon bei den Eltern. Wie erkennt man das denn als Eltern, dass es da ein Problem gibt? Woran merke ich das? Bevor mich jetzt der Lehrer anruft und sagt, Ihr Kind war ein halbes Jahr nicht in der Schule.
Genau, also es ist schwer natürlich, je älter die Kinder sind, weil man natürlich den Kindern auch vertraut. Und es gibt ja durchaus Kinder, wenn die eben morgens aus dem Haus gehen und dann nicht in die Schule, dann fällt es tatsächlich gar nicht so schnell auf. Also da muss tatsächlich die Schule dann die Eltern informieren. Bei den Kindern, die morgens nicht aus dem Bett kommen und einfach nicht aufstehen wollen, das merkt man natürlich als Eltern relativ schnell. Ja? Und ich denke, grundsätzlich ist es einfach wichtig, was mein Kollege ja jetzt schon gesagt hat, wenn Eltern grundsätzlich eine gute Beziehung zum Kind haben, Und dann kriegen die das schon mit, weil sie würden ja dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn sie gemeinsam Abendessen nachfragen, wie war es in der Schule oder mit wem hast du dich getroffen oder normalerweise spricht man dann ja über den Alltag und da fällt es eigentlich dann schon auf, wenn die Kinder plötzlich ganz vage Antworten geben, ja, oder in der Regel fällt es auch auf, weil die meisten Kinder verändern sich dann schon ein bisschen. Also entweder zeigen sie einen stärkeren Rückzug oder wenn sie mit Drogen zu tun haben, fällt den Eltern schon durchaus auch auf, dass es so Phasen gibt, wo sie ganz anders sind als sonst, ja. Und ich denke, wenn man eine gute Beziehung hat zum Kind und eigentlich das Kind gut kennt, fällt einem schon auf, dass es sich verändert hat. Das würde ich schon denken. Die Schwierigkeit ist dann tatsächlich, sich trauen, das anzusprechen. Ich glaube, da haben viele Eltern dann so ein bisschen so eine Sorge, weil natürlich ist es auch richtig, gerade im Jugendalter ist ja die Autonomieentwicklung von Jugendlichen wichtig. Also man will denen ja auch mehr Verantwortung geben. Das heißt, man fragt als Eltern dann auch schon weniger nach als jetzt zum Beispiel beim Grundschulkind, ja. Aber andererseits kann man durchaus das auch äußern und einfach sagen, du, ich habe den Eindruck, irgendwie läuft es nicht gut, was ist denn los? Und so ein Gesprächsangebot zu machen, ist in jedem Fall immer sehr sinnvoll.
Herr Reisner, wenn jetzt so ein Gesprächsangebot aber im Leeren verläuft oder dann nur so einsilbige Antworten kommen, wann ist denn oder ist es dann gut, sich eine dritte Person dazu zu holen, also einen Profi, einen Psychologen zum Beispiel?
Ja, also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, je nach Alter des Kindes oder des Jugendlichen sind einsilbige Antworten fast schon Standard. Also dann würde ich schon sagen, doch nochmal versuchen, eine andere Situation da nochmal entspannteren Situation nachzufragen oder das Thema zu einem anderen Zeitpunkt einfach nochmal anzuschneiden, aber dran zu bleiben an dem Thema und zu signalisieren, das ist wichtig. Und wenn tatsächlich auch Beschwerden auftauchen, zum Beispiel am Morgens, dann Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und das ist bereits abgeklärt durch den Pädiater, also durch den Kinderarzt oder durch den Hausarzt, dann denke ich, muss man so ein bisschen gucken und daran denken, könnte das nicht auch so ein bisschen Korrelat der Angst sein, also angstbedingte Bauchschmerzen, morgens in die Schule zu gehen, Mensch, da kriege ich schon Bauchschmerzen, bevor ich da überhaupt den Fuß über die Schulschwelle setze. Und dann macht es auch Sinn, eigentlich relativ früh nochmal zu schauen, gibt es jemanden aus dem professionellen Hilfesystem, natürlich bei psychischen Erkrankungen, Kinder-Jugendpsychiater, Psychotherapeut, bei familiären Problemen kann man sich sicherlich auch Hilfe holen über das Jugendamt. Teilweise besteht auch die Möglichkeit, sicherlich für die Eltern nochmal Kontakt aufzunehmen mit den Eltern, mit den Lehrern oder den Schulsozialarbeitern. Ne?
Genau, wie wichtig ist es denn da, den Kontakt zu den Lehrern und Lehrerinnen zu halten oder auch mal mit denen zu sprechen? Unabhängig jetzt, ohne vielleicht, dass das Kind dabei ist.
Also ich denke, dass das absolut notwendig ist und absolut wichtig ist. Einerseits bekommt der Lehrer ja das Kind dann, wenn es in die Schule geht, dann auch mit und kann dann auch sagen, war es überhaupt da? Also man könnte überlegen, da auch so eine Art Rückmeldesystem zu etablieren, dass die Eltern direkt vom Lehrer eine Rückmeldung bekommen, wenn das Kind eben nicht erschienen ist. Solche Systeme gibt es teilweise in den Schulen auch schon. Und zum anderen kann man dann dem Lehrer auch signalisieren, hier, ich interessiere mich für den schulischen Werdegang meines Kindes und wie können Sie uns hier unterstützen? Und gemeinsam kommt man dann vielleicht auch zu Lösungen und kann dem Problem auch erstmal so ein bisschen besser auf den Grund gehen und gemeinsam dann überlegen, welche Lösungen dann in Frage kommen und ob Beratung in Frage kommt. Und häufig weiß die Schulsozialarbeit dann auch, in welche Richtung das gehen kann und können dann das übernehmen. Oder es gibt Beratungsstellen, das ist auch eine Möglichkeit.
Frau Freitag, welche Rolle spielt denn jetzt die Pandemie? Also wo ja zum Teil die Schulen zu waren, wo es ganz am Anfang auch noch extrem gehapert hat mit dem Unterricht zu Hause. Der ist ja während der ersten Welle bei vielen einfach glatt ausgefallen. Auch danach gab es noch Schulschließungen und man weiß genau, dass nicht jeder Schüler die Möglichkeiten hatte, technisch und auch vom Background her oder vom Platz in der Wohnung her, da richtig dran teilzunehmen. Hat das eine Auswirkung auf, kann das sein, dass das dazu führt, dass noch mehr Schüler und Jugendliche Probleme haben, sich wieder in den Schulalltag einzufinden?
Ja, bei einer Subgruppe ist das schon so, wobei man grundsätzlich sagen muss, dass es ja tatsächlich auch sehr viele Schüler gibt, die gerade aufgrund der Pandemie die Schule wieder schätzen gelernt haben. Ja, also ja. Es sind ja auch sehr viele dann danach sehr gerne wieder in die Schule gegangen, vor allem natürlich, weil sie ihre Freunde dort wieder treffen, aber auch so, glaube ich, auch der Unterricht und auch der persönliche Unterricht und der persönliche Kontakt zu den Lehrern, das ist nicht zu unterschätzen. Und es gibt ja auch sehr viele Jugendliche, die wirklich auch gerne lernen, aber es gibt eben eine Subgruppe, und da können wir ganz klar sagen, da hat sich's wirklich deutlich verschlechtert. Das sind die ängstlichen Kinder, die sowieso sich insgesamt wenig zutrauen, und auch depressive Jugendliche, die tatsächlich oder auch Jugendliche einfach mit Neigung zur Depression, die Sozialkontakte sind ja weggefallen unter Corona sehr stark, und das hat natürlich bei einigen Jugendlichen wirklich auch depressive Episoden sehr stark getriggert, und auch Kinder und Jugendliche mit sozialen Ängsten, denen fehlt natürlich die Übung, ja, dann im Unterricht zum Beispiel sich zu melden oder mal einen Vortrag zu halten oder überhaupt auch mit Lehrern und den Mitschülern einfach zu interagieren. Und wenn diese Übung wegfällt und man hat sowieso Ängste, sich zum Beispiel dann einfach mündlich zu äußern, dann ist natürlich die Hemmschwelle größer geworden durch Corona. Mhm. Und das sind sozusagen die Risikogruppen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Gruppe, die von vornherein schon tatsächlich auch relativ bildungsfern war, weil sie einfach sehr wenig Möglichkeiten hatte. Und das sind eher dann diejenigen, die auch teilweise schlecht mit technischen Geräten versorgt waren, einfach aufgrund auch von der sozialen Umstände. Und da ist es aber, glaube ich, heterogen. Manche kommen dann auch sehr gerne wieder in die Schule, aber ein Teil ist natürlich tatsächlich sicher, findet das nicht mehr sinnvoll. Und gerade wenn es dann Alternativen gab, irgendwo mit Job Geld zu verdienen oder mit irgendwelchen anderen Aktivitäten ein nettes Leben zu haben, dann ist es natürlich auch unattraktiv, in die Schule zu gehen.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Schule, nein, danke, warum Kinder und Jugendliche dem Unterricht fernbleiben. Und jetzt können Sie Ihre Fragen zu dem Thema stellen. Unsere beiden Experten werden sie beantworten. Professor Christine Freitag vom Uniklinikum Frankfurt am Main und Privatdozent Dr. Volker Reisner vom LVR-Klinikum Düsseldorf. Und wir haben schon viele Anrufe bekommen. Der erste wäre Herr Singer aus Passau.
Ja, grüße Sie.
Grüße Sie. Runde. Ja, Herr Singer, guten Tag. Danke für Ihren Anruf.
Ja, ebenfalls. Danke. Danke, dass ich dran gekommen bin. Ich hätte nur einen kurzen Beitrag. Es ist zwar jetzt zum Teil von Ihren Experten schon angesprochen worden, aber ich hatte vorher, als ich das ganze Programm verfolgt habe, ein bisschen Eindruck, es wird hier ein zu schönes Bild gezeichnet, beziehungsweise ich muss da jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also die Situation bei mir ist, schulpflichtige Kinder zu Hause, alleinerziehend und berufstätig.
Aha, das ist hart.
Das wird ein bisschen schwierig mit den guten Beziehungen zu den Kindern. Das eine schließt das andere zwar nicht aus, aber da wird etwas schwierig. Und
Hallo? Herr Singer, wir hören Sie nicht mehr, aber ich glaube, wir haben Ihre Situation schon ganz gut verstanden. Wir machen mal einfach weiter mit unseren beiden Expertinnen. Frau Freitag, alleinerziehend mit drei Kindern, das ist natürlich, und dann auch noch berufstätig, das ist natürlich eine harte Situation. Was kann man in so einer Situation tun, um trotzdem noch den Draht zu den Kindern zu haben?
Ja, da ist guter Rat teuer, muss ich sagen. Und das sind genau die Familien, die extrem belastet waren durch die Corona-Pandemie, weil praktisch sämtliche sozusagen öffentliche Unterstützung, sei es durch Kindergarten oder Schule, weggefallen ist, als die Schule geschlossen war. Und also das ist eine schwierige Herausforderung, weil tatsächlich vor allem, wenn man dann nicht im Homeoffice arbeiten kann, natürlich der Kontakt zu den Kindern tagsüber nicht möglich ist, wenn man vor allem voll arbeiten muss. Und da ist es ist wirklich, also da hat der Anrufer sehr recht, und man muss einfach auch da konstatieren, dass in dieser Corona-Phase genau diese Familien mehr oder weniger relativ allein gelassen worden sind. Das ist Fakt, ja.
Sie kennen sicherlich auch solche Fälle. Was kann man denn sagen? Also ist es dann, muss man dann versuchen, im sozialen Umfeld bei Freunden sich Hilfe zu holen? Gibt es vielleicht auch Hilfeleistungen, die man in Anspruch nehmen kann, dass man dann eine Unterstützung zu Hause bekommt oder so? Was gibt es da?
Genau, was natürlich sehr gut ist, das sollte mein Kollege antworten.
Ja, kein Problem. Also gerne.
Also ich sage vielleicht mal was. Also ich sage vielleicht was wirklich natürlich sehr gut ist. Es hängt natürlich auch sehr von den Kindern ab. Es sind sehr viele Kinder auch sehr gut organisiert und haben natürlich auch über Freunde zum Beispiel dann auch das Lernen oder die Schule ganz gut hinbekommen und auch organisiert. Und natürlich ist es extrem hilfreich, wenn man einen Freundeskreis hat, die mit unterstützen können, ganz klar. Ja. Die öffentlichen Hilfen sind an sich möglich. Also man kann natürlich eine Hilfe zur Erziehung übers Jugendamt beantragen und dann auch Unterstützung zu Hause bekommen. Das war aber in Corona-Zeiten tatsächlich auch nicht einfach. Und auch da fehlt es oft an Personal. Und das ist eher eine langfristige Maßnahme, also von heute auf morgen kriegt man nicht so schnell Unterstützung. Das ist tatsächlich nicht so einfach.
Ja. Herr Reisner, Sie kommen auch gleich dran. Jetzt, wir haben Herrn Singer wieder in der Leitung.
Ja, hallo.
Ja, da sind Sie wieder. Schön. Sie wollten noch was sagen.
Wie gesagt, ich gehe da konform mit den Meinungen Ihrer beiden Studiengäste. Ich habe da ein bisschen eine Anregung auch an die Politik, denke ich mal, die Politik sowieso in Anführungszeichen und die verantwortlichen Politiker, sage ich mal, die Situation, die sich natürlich, die vorher schon schwierig war, aber durch die Einschränkungen durch Corona noch viel schwieriger geworden ist, einfach in das Konzept mit einzubauen und zum Beispiel einfach wäre jetzt eine Möglichkeit meiner Seite, den Lernstoff etwas zu verringern. Oder einfach die Unterstützung von der Schule her, was natürlich im Endeffekt finanzielle Mittel voraussetzt und auch entsprechende Ausbildungsmaßnahmen, dass man hier einfach das verstärkt und nicht einfach hierher geht, wie es jetzt in den letzten Monaten und Wochen war. Ja, man setzt ein paar Aushilfslehrer oder zusätzlich, damit die Leistungen der Schüler wieder besser werden. Ich glaube, das ist ja gar nicht der Punkt, die Leistungen der Schüler zu verbessern, sondern das Gesamtkonzept zu verbessern, beziehungsweise auch zu verschlanken.
Das wird ja auch von vielen Lehrern, Lehrerinnen und Schülern und Schülerinnen vor allen Dingen gefordert. Herr Reisner, wie sehen Sie die Situation? Jetzt speziell Menschen wie unser Anrufer, alleinerziehend, drei Kinder und dann noch die Pandemie. Wie schafft man das?
Ja, also eine Situation, die wirklich hart ist, die sehr belastend sein kann, auch für die dann alleinerziehenden Eltern. Wenn es irgendwie möglich ist, könnte man überlegen, die Tagesstruktur aufrechtzuerhalten zu den Zeiten, insbesondere wo das Elternteil zu Hause ist, also gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Aktionen, um den Kontakt auch zu halten, wenn es irgendwie geht. Wenn darüber hinaus noch Betreuung notwendig wäre, auch hier gibt es Angebote, teilweise von den Jugendämtern, teilweise aber auch sehr niederschwellige. Also ich habe die Tage jetzt noch mit einem Bekannten gesprochen, der berichtete über ein Angebot. Waldpädagogik in Corona-Zeiten ist natürlich optimal, auch unter dem Aspekt des Infektionsschutzes. Mhm. Also da gibt es sicherlich mit Sicherheit Beispiele für Aktionen, für Angebote, die Kinder und Jugendlichen auch auffangen und die dann natürlich auch die Eltern entlasten.
Ja, eine sicherlich schwierige Situation, wo auch die Menschen in dem Umfeld gefragt sind, gerade so, dann zu helfen, wenn man sieht, dass jemand eben so alleine ist in so einer Situation mit so vielen Kindern. Herr Singer, wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute. Grüße nach Passau. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und ja, wir drücken Ihnen die Daumen und hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser wird, wenn das Virus doch sich langsam irgendwann mal verschwinden wird. Wir haben jetzt einen Anruf von Herrn Rieger aus Berlin. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen.
Ja, haben Sie richtig gemacht.
Gut, guten Tag. Danke für Ihren Anruf. Was ist Ihre Frage?
Vielen Dank. Ich will mich auch ganz kurz fassen. Ich habe auch das Gefühl, dass Sie im Moment ein Problem problematisieren, das strukturell pädagogisch ist und eher die Schule betrifft. Und sie machen aus meiner Sicht leider ein medizinisches Problem daraus mit einem neuen Krankheitsbild, Schulschwänzen. Und das ist so etwas wie End of Pipeline. Wir können nicht die Ursachen behandeln, sondern wir behandeln einfach die Symptome. Ich komme aus dem lehrerbildenden Bereich, 30 Jahre habe ich das gemacht und habe den Schulen immer ein Anführungsstriche Rezept verschrieben mit den vielen Studenten, die ich ausgebildet habe, nämlich die Schule in Bewegung zu setzen und den Schülern mehr Bewegungsfreiheit in der Schule zu gewähren. um für meine Begriffe immer ein sehr gutes Beispiel, das Bauchschmerzsymptom am Montagmorgen für die Schüler umzukehren in eine Begehrung des Schulweges, den man auch in Bewegung setzen kann, und die Freude auf die Schule, die am Montag beginnt und leider am Freitag endet.
Ja, wir hatten ja, also unsere beiden Experten haben ja betont, dass es ganz verschiedene Ursachen gibt für das Problem, dass Schüler nicht mehr in die Schule gehen können, weil sie Angst haben, weil sie vielleicht eine Depression haben, weil sie auch die Unterstützung aus dem Elternhaus nicht bekommen. Aber vielleicht gebe ich gleich mal weiter an unsere beiden Expertinnen, Frau Freitag. Da ist man, glaube ich,
so, jetzt
doch, da
mich,
sind Sie.
Ich,
hallo, ja, genau. Hatten Sie gehört,
ja, was? Ja, ich hatte noch gut auf Mut gestellt. Ich habe es gehört, ja, und habe auch gut zugehört. Ja, ich stimme natürlich umfänglich zu, dass es primär jetzt schon natürlich ein Thema für die Schule ist, auch natürlich auch des Schulklimas und so weiter, ob Kinder gerne in die Schule gehen. Es gibt aber natürlich psychische Störungen, die dazu führen, selbst wenn das alles gut ist, dass die Kinder nicht gehen, zum Beispiel Angststörungen oder auch depressive Störungen oder auch dieses Thema Drogenkonsum, was der Kollege schon angesprochen hat. Und unsere Aufgabe von Seiten der Medizin ist tatsächlich genau das rauszufiltern. Also Abwesenheit von Schule und Schuleschwänzen ist ja keine Krankheit. Das ist ein Missverständnis. Also das würden wir alle nicht so sagen, sondern das ist ein Symptom. Das kann harmlos sein oder es kann eben eine psychische Störung dahinter stecken. Und letztlich darum geht es dann auch von unserer Seite, die psychische Störung rauszufinden und zu behandeln. Aber natürlich ist es ganz klar, dass die Motivation, gerne in die Schule zu gehen, Aufgabe der Schule ist. Ja.
Herr Rieger, soweit, denke ich, sind wir uns da auch bis zum gewissen Grad alle einig. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute nach Berlin. Auf Wiederhören. Wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Ganz kurz möchte ich auf einen Aspekt eingehen, der per Mail gekommen ist. Wir haben viele Mails bekommen. Da geht es darum, dass eine Familie mit mehreren Kindern und ein Kind macht jeden Morgen, sagt immer, ich will nicht, ich kann nicht, ich habe Bauchweh und so weiter. Und da sagt die Mutter, es ist schwierig, weil das belastet die ganze Familie. Herr Reisner, können Sie kurz sagen, gibt es da irgendeinen Trick? Gibt es da irgendwas, wie man da aus der Situation rauskommt?
Also ein Trick jetzt so aus der Lameng hier mit diesen drei Sätzen als Vorinformation ist ja sehr schwierig. Grundsätzlich, glaube ich, sollte die Mutter versuchen, dem Kind zuzuhören und gemeinsam versuchen herauszufinden, warum hat es Bauchschmerzen? Stehen da Sorgen dahinter? Stehen da Ängste dahinter? Wenn ja, was sind das für Sorgen, morgens vielleicht in die Schule zu gehen? Das gilt allerdings nur dann, wenn tatsächlich auch somatisch, also körperlich abgeklärt ist, das ist jetzt keine Erkrankung, keine körperliche Erkrankung, sondern das ist wahrscheinlich psychisch bedingt. Also das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, gemeinsam zu überlegen, was sind denn da die Ursachen oder die Gründe für das Kind aus der subjektiven Welt des Kindes selbst heraus, das besser zu verstehen und gegebenenfalls dann auch tatsächlich professionelle Hilfe aufzusuchen. Denn man könnte das hier als Angstsymptom deuten. Und da wäre es dann auch empfehlenswert, so ein bisschen zu gucken, steckt da noch mehr dahinter, also steckt da eine psychische Erkrankung dahinter.
Also es dann auf jeden Fall immer ernst nehmen. Es betrifft nicht nur Jugendliche, die die Schule vermeiden, sondern auch Teenager, die brav täglich den Unterricht besuchen. Der Konsum von Cannabis kann schulische Probleme aber noch verstärken und damit mit dazu beitragen, dass Jugendliche nicht in die Schule gehen können. Welche Folgen Cannabiskonsum für junge Menschen hat, biologisch und sozial, welche Rolle Eltern, Lehrende und andere Erwachsene dabei spielen, darüber möchte ich jetzt mit Frau Julia Golub sprechen. Sie ist Privatdozentin an der Uniklinik Dresden. Sie leitet dort die Spezialambulanz für Suchterkrankungen im Kinder- und Jugendalter. Das ist eine der größten Suchtambulanzen in Deutschland. Frau Dr. Golub, hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, was weiß man denn heute über die biologischen, die körperlichen Folgen von Cannabiskonsum, also regelmäßigem Kiffen bei Kindern und Jugendlichen?
Naja, man weiß heutzutage schon ganz viel zu Auswirkungen von Cannabiskonsum bei Kindern und Jugendlichen. Es liegen systematische, große Übersichtsarbeiten vor. Wir beschäftigen uns in unserer Spezialambulanz ganz viel mit den Auswirkungen von Cannabiskonsum bei Jugendlichen zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr. Es liegt eine Reihe an kurz- oder langfristigen Risiken und Folgen von Cannabiskonsum, die wir gerne in so vier Gruppen unterteilen. Es gibt natürlich organische, medizinische Auswirkungen, so wie beim Nikotinrauchen die pulmonale und kanzerogene Effekte.
Also pulmonal ist immer, betrifft die Lunge, ist es nicht gut für die Lunge. Genau. Kanzerogen, damit meinen Sie, es erhöht das Risiko für Krebserkrankungen.
Ganz genau. Mhm. Aber was bei Cannabis noch gravierend dazu kommt, sind die psychosozialen Folgen. Man weiß ja, dass das Gehirn von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen erst bis so circa 27. Lebensjahr reift. Mhm. Es reifen die Verbindungen zwischen verschiedenen Gehirnregionen. Das heißt, es ist gerade so eine sensible, vulnerable Zeit. Und gerade bei Jugendlichen ist Cannabiskonsum mit vielen verschiedenen psychischen Risiken assoziiert. Zum Beispiel Cannabis kann Psychosen auslösen bei vulnerablen Jugendlichen. Mhm. Auch sind affektive Störungen, Depressionen zum Beispiel und Angsterkrankungen in Verbindung mit Cannabiskonsum häufiger. Mhm.
Das heißt, es ist wirklich auch das Gehirn betroffen. Also es hat wirklich schädliche Auswirkungen auf das Gehirn mit unterschiedlichsten Folgen.
Absolut.
Und wie groß ist die Gefahr, süchtig zu werden, wenn man regelmäßig kifft? Es wird ja immer gesagt, ach, davon wird man nicht so schnell süchtig. Stimmt das?
Ich kann Ihnen die Zahlen geben, die große Übersichtsstudien liefern. In Deutschland kiffen ca. 8% Jugendliche zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr. Mhm. Also sie haben Cannabis probiert oder rauchen Cannabis regelmäßig. Mhm. Und 17% aller Jugendliche, die regelmäßig Cannabis konsumieren und begonnen haben vor dem 18. Lebensjahr, entwickeln eine Abhängigkeit.
Für Cannabis oder für andere Drogen?
Können Sie Ihre Frage nochmal
wiederholen? Ja, genau. Diese Abhängigkeit, ist das dann eine Abhängigkeit vom Cannabis, vom Haschischrauchen oder sind da auch andere Suchterkrankungen mit gemeint?
Sind tatsächlich Cannabis-Abhängigkeiten mitgemeint. Mhm. Also bei Jugendlichen, die täglich Cannabis konsumieren, liegt die Gefahr, abhängig zu werden, nach verschiedenen Studien zwischen 25% und 50%. Das heißt, wenn Cannabis wirklich regelmäßig bis zum täglichen Konsum betrieben wird, sind statistisch gesehen die Hälfte der Jugendlichen abhängig nach einer bestimmten Zeit.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Das heißt, man kann die Aussage, dass man vom Haschischrauchen nicht abhängig wird, die müsste man dann als falsch erklären, oder? Nach Ihren Studienergebnissen.
Auf jeden Fall. Mhm. Und je früher mit Cannabiskonsum begonnen wird, desto höher sind die Risiken, sozusagen die Abhängigkeit zu entwickeln. Hm.
Welche Rolle spielen denn Erwachsene, also Eltern, Lehrende, Betreuer? Ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wenn doch gerade Erwachsene im Beisein von Kindern und Jugendlichen sehr lässig vom Cannabiskonsum erzählen. Ja, wir damals haben auch oder ach na ja, besser als wenn du rauchst. Wie sehen Sie das? Wie sieht das die Wissenschaft?
Wir sehen das recht kritisch. Es ist so, dass in unserer Gesellschaft seit Jahrhunderten die Erfahrung mit Alkoholkonsum besteht und da sind wir als Erwachsene ein Stück weit durch unser Leben, durch unsere Erfahrungen mehr geschult oder mehr erfahren, dass wir einen schädlichen Gebrauch oder Abhängigkeit merken und schnell besorgt sind. Mhm. Cannabis ist für uns in der Gesellschaft eine neue Substanz, muss man schon sagen. Ne? Also das ist etwas, womit wir weniger Erfahrungen haben und dieses Verharmlosen entspricht keinesfalls der Studienrealität. Ne? Also die hohen Zahlen der Abhängigkeit und auch die gravierenden Gedächtnis- oder Konzentrationseinbußen, die man durch Cannabiskonsum erfährt, die zeigen uns, dass man keinesfalls die Substanz verharmlosen soll. Mhm. Allerdings ist es heutzutage so, dass insbesondere durch die Legalisierungsdebatten Cannabis ein Stück weit durch viele Betreuer oder auch Eltern als eine Substanz gesehen wird, die weniger schädlich ist, zum Beispiel als Alkohol oder sogar als Nikotinrauchen. Mhm. Und das entspricht ja nicht dem, was die Studien in Bezug auf die Auswirkungen von Cannabis, insbesondere auf die Gehirnentwicklung von Jugendlichen, uns zeigen.
Gut.
Sodass wir jetzt viel, viel Aufklärungsarbeit in unserer Spezialambulanz leisten müssen, um auch den Eltern zu erklären, auch den Betreuern, Lehrkräften zu erklären, warum wir da recht besorgt sind, wenn Jugendliche Cannabis regelmäßig konsumieren.
Mhm, aber es gibt da ja schon dann auch wirklich deutliche wissenschaftliche Fakten. Also das ist doch schon mal eine Grundlage, um dann hoffentlich, wie Sie sagen, eine gute Aufklärung zu erreichen. Regelmäßiger Cannabiskonsum kann negative Folgen haben, körperlich und psychosozial, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Darüber sprach ich mit der Suchtexpertin für die Behandlung von Jugendlichen, Privatdozentin Dr. Julia Golub. Frau Golub, vielen Dank.
Gerne.
Wiederhören. Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Experten stellen. Und wir haben in der Leitung Herrn Dr. Holzschmidt aus Bonn. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag in die Runde.
Hallo in die Runde. Nein. Sie sind ja keine Runde.
Wer weiß.
Ihre Frage.
Also ich bin Sprecher eines regional bekannten Arbeitskreises für Leserechtschreibschwäche und Dyskalkulie. Und auf diesem Hintergrund rufe ich an zum Thema. Also es gibt Kinder, die halt enorme Schwierigkeiten haben wegen teilweise genetischer, aber auch anderer Gründe beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens. Und es gibt auch andere Kinder, die das gleiche Problem auf dem Gebiet des Rechnens haben und eine Rechenschwäche entwickeln, beziehungsweise im schlimmeren Fall auch eine Dyskalkulie. So, diese Kinder haben im Vergleich zu den anderen Kindern enorme Probleme in der Schule, weil sie sich immer als Versager fühlen. Dann kommen natürlich die wohlwollenden Eltern dazu, die dann leider gutmeinend doch auch noch Druck auf die betroffenen Kinder ausüben. Und die Lehrer sind oft mit dem Problem völlig überfordert, weil die Schulen trotz gesetzlicher Grundlagen mit diesem Thema oft überfordert sind. Und das führt bei Kindern dann zu einem deutlich erhöhten Vermeidungsverhalten in allen möglichen Richtungen. Also die schreiben ungern und dann auch noch schlecht und gehen nicht gerne in die Schule, entwickeln Symptome zur Schulvermeidung etc. etc. Und ich denke, diese Problematik ist häufig eine Ursache, die bei den Kindern dann dazu führt, dass sie nicht mehr in die Schule gehen wollen.
Hm, interessanter
Aspekt. Und da wollte ich halt mal den Fokus drauf legen.
Ja, interessanter Aspekt. Herr Dr. Reisner, erleben Sie das auch in der Praxis, dass Sie merken, dass das eine Ursache ist für ein Kind, das nicht in die Schule gehen möchte, kann?
Es ist ja genau das Problem, was ich vorhin meinte. Das hat sehr viele unterschiedliche Ursachen, wenn Kinder ungern in die Schule gehen. Und Leserechtschreibschwäche und auch Dyskalkulie ist ja praktisch die Mathematikschwäche, ist natürlich auch ein Grund dafür. Und natürlich ist es eben, weil die Kinder müssen einfach mehr tun. Ja, das ist tatsächlich so. Die haben letztlich ähnliche Anforderungen zu bewältigen wie Kinder, die das nicht haben und müssen sich aber sehr viel mehr dafür anstrengen. Und das ist natürlich für manche Kinder auch wirklich sehr frustrierend. Und das ist auch es ist tatsächlich ein Problem. Es gibt offiziell natürlich ganz viele gesetzliche Regelungen zum Nachteilsausgleich und so weiter. Aber die Umsetzung in der einzelnen Schule ist dann halt was anderes als das, was im Gesetz steht. Und ich denke, da hat der Kollege aus Bonn natürlich recht, dass da durchaus Verbesserungsbedarf besteht. Mhm. Ja.
Jetzt ist die Situation so, ich habe das auch schon öfters von betroffenen Eltern gehört, dass dann auch nicht in der Schule nicht immer das Verständnis dafür da war, vielleicht weil da Fortbildungen fehlen, warum auch immer. Am Ende steht da ein Kind, was großen Druck empfindet, vielleicht auch, weil die Eltern es gut meinen und auch nochmal Druck ausüben. Wenn es jetzt wirklich so schlimm geworden ist, wie kann man denn dann helfen? Herr Reisner, sind Sie denn jetzt wieder bei uns? Können Sie uns hören?
Ja, können Sie mich hören?
Ja, genau, wir können Sie gut hören, genau. Also, ein Kind, Leserechtschreibschwäche zum Beispiel, großer Druck, die Eltern versuchen zu helfen, in der Schule weiß man drum, aber vielleicht läuft es nicht so ideal, das Kind hat, sagen wir mal, Bauchschmerzen und sowas. Wann sollte ich einen Psychologen zum Beispiel dazu holen? Oder wie kann ich mein Kind da jetzt noch unterstützen, wenn es wirklich schon so schlimm geworden ist?
Ja, also ich denke, Vermeidung einer Bewertung in der Schule ist ein Grund, der nicht nur Kinder mit Leserechtschreibstörungen betrifft, sondern ganz allgemein auch ein wichtiger Punkt ist, der zu Schulvermeidung führen kann. Und da ist es dann wichtig, wenn man da den Verdacht hat, dass eben die Schule vermieden wird aufgrund von der Angst, eine Klassenarbeit zu versagen oder auch den Anforderungen der Lehrer nicht gerecht zu werden, würde ich zunächst mal mit den Lehrern sprechen. Und wenn das tatsächlich ein Punkt ist, der sich durchgängig zeigt, macht es hier absolut Sinn, Hilfe aufzurufen, sich vorzustellen bei einem Kinder-Jugendpsychiater, Psychotherapeuten und tatsächlich hier eine diagnostische Abklärung zu veranlassen, damit eben man dann entsprechend auch darauf eingehen kann.
Wir haben ganz viele Mails bekommen, aber mehrere, die auch zu diesem Thema kommen, wo auch gesagt wird, unsere Schulform ist auch nicht die richtige. Oder wo, also es unterschiedliche Variationen gibt es hier an Mails zu diesem Thema. Kann es denn sein, dass wenn mein Kind jetzt nicht nur, wenn eine Lese-Rechtschreibschwäche vorliegt, aber auch so, wenn ich merke, das Kind kommt mit dem Druck in der Schule nicht klar, dass ich dann vielleicht mal nach einer anderen Schulform Ausschau halte? Weiß ich nicht, Waldorf oder sowas? Kann das helfen?
Also das ist immer eine Überlegung, insbesondere wenn zum Beispiel das kognitive Leistungsniveau nicht passen sollte zu der entsprechenden Schule, also im Hinblick auf Intelligenz zum Beispiel. Auf der anderen Seite muss man immer so ein bisschen auch dran denken, wenn ein Kind nicht zur Schule geht und das hat Probleme, die im Kind selber mit verursacht sind, mitbedingt sind, wird es diese Probleme ja mit in die nächste Schule mitnehmen. Und dort wird es zu ähnlichen Problemen kommen möglicherweise. Also da muss man, glaube ich, sehr gut abwägen und gut überlegen, was ist die Ursache der Schulvermeidung und ist das eine Ursache, die tatsächlich primär in der Schule bedingt ist oder mit der Schule zusammenhängt oder eher mit dem Kind zusammenhängt. Und dementsprechend sollte man dann eine Entscheidung treffen.
Ja, das ist natürlich wichtig. Wir haben aber festgestellt, und vielen Dank nochmal für diesen Hinweis, Herr Dr. Holtheim, dass eben Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie auf jeden Fall ein Stolperschein, ein großer sein kann für Kinder und Jugendliche, um sich wohlzufühlen in der Schule. Jetzt hat Herr Said uns angerufen aus Hamburg. Hallo, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, danke für Ihren Anruf. Was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist, mein Sohn war im Gymnasium. Dann ist er in Gesamtschule gekommen, war sehr fröhlich und dann fang an, weil ich bin Migrant. Ich habe Migrationshintergrund. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass er ein bisschen Probleme hat, will nicht gerne Schule. Habe ich gefragt, er sagt, ich finde keine Freunde und so weiter. Und so. Wir haben dann gesagt, okay, was willst du? Sagt er, ich will Schule wechseln, weil mit Lehren komme ich auch nicht klar. Habe ich versucht, aber da 3 Jahre habe ich nicht geschafft, Schule zu wechseln. Aber in dieser Zeit hat er Freunde gefunden, die ihm eine andere Bahn gebracht haben. Die andere Bahn war Mariana und so weiter.
Okay.
Und dann konnte ich meinen Sohn nicht wieder erkennen. Und ich habe sehr viel Liebe gehabt und Liebe gezeigt. Letzte 2 Jahre habe ich ihm jeden Tag überall, wo er sagte, abgeholt nachts. Aber im Ende habe ich nicht geschafft, ihn wieder Normalität zu bekommen.
Ja.
Jetzt meine Frage, ob gibt es Möglichkeit, weil ich habe, wenn ich will, Therapie oder so, sagt er sofort nein, ich will nicht. Und also blockiert alles.
Ja. Ist er denn schon volljährig?
Noch nicht. Ja. Er ist noch 7 Monate.
Ja. Ich gehe mal weiter an Frau Freitag.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist genau die schwierige Situation. Und es ist tatsächlich so, wenn er freiwillig nicht versucht, jetzt auch in dem Alter, wenn er 17 ist, nicht selber freiwillig versucht, einen Entzug zu machen und aus der Drogenszene auszusteigen, ist es sehr schwierig für Sie als Eltern. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Es gibt auch wenig Möglichkeit. Also man kann theoretisch natürlich sagen, er muss gegen seinen Willen behandelt werden. Dazu gibt es auch, solange er unter 18 ist, eine rechtliche Möglichkeit. Man kann beim Familiengericht einen Antrag stellen. Aber das hängt dann zum einen von den Richtern ab, ob die das sinnvoll finden, und zum anderen auch von den Behandlungsmöglichkeiten. Und es ist tatsächlich so, dass eine Behandlung gegen den eigenen Willen, gerade bei Suchterkrankungen, nicht per se zum Erfolg führt. Das muss man klar sagen. Also das ist, tatsächlich ist es eher wichtiger, dass sie Kontakt weiterhin zu ihm haben, dass sie ihm natürlich kein Geld geben, ja, weil das ist aufrechterhaltend, und dass sie ihn ansprechen, dass sie ihn unterstützen, dass er sich Hilfe sucht. Und sie sollten sich gleichzeitig also auch ans Jugendamt wenden, weil es gibt auch gute Wohngruppen für Jugendliche, die drogenabstinent leben wollen. Und es gibt auch in der Nähe von Köln, gibt es auch in Gummersbach eine sehr gute Klinik, wo man Entzugsbehandlungen machen kann. Aber wie gesagt, der Erfolg ist wirklich dann gut, wenn die Jugendlichen selber sagen, okay, so will ich nicht mehr weiterleben. Wenn man das nur mit Zwang und Druck macht, ist es meistens so, dass es hinterher einen Rückfall gibt.
Herr Said, das hört sich nicht einfach an. Wahrscheinlich brauchen Sie da noch viel Geduld, so wie ich das die Antwort einschätze. Und vielen Dank für Ihren Anruf. Wir hoffen, dass es klappt, dass Sie mit Geduld und immer wieder Angebote an Ihren Sohn, dass er doch wieder auf die richtige Bahn kommt. Alles Gute. Danke für Ihren Anruf. Frau Jahn ist jetzt bei uns in der Leitung.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Guten Tag. Ich bin Großmutter eines Enkels mit bald 8 Jahren. Also der Enkel ist bald 8 Jahre. Ja. Und ich wohne leider nicht in der Nähe. Also wir wohnen in Baden-Württemberg und das Enkelkind wohnt in Köln. Wir haben das Problem, dass wir als Großeltern gerne helfen würden. Es geht genau um dieses Thema. Also die Eltern des Kindes sind beide mit Cannabis viel zugange gewesen, auch noch als das Kind schon sicherlich 5, 6 Jahre alt war und in die Schule kam. Und ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Die Eltern leben getrennt und der Junge ist jetzt im 2. Schuljahr. Er macht jetzt schon sehr große Probleme in der Schule, dass er nicht lernen will, dass er nicht in die Schule gehen will, dass er weint, dass er um sich schlägt. Hat jetzt wohl die Lehrerin auch geschlagen, sagte mein Sohn. Und ich sitze hier sozusagen und bin nicht mehr berufstätig, könnte helfen, würde gerne helfen, weiß aber nicht wie.
Herr Reisner, was sagen Sie, wie könnte man da vorgehen? Ist natürlich schwierig, immer auf die Distanz, ganz klar, Sie können keine richtige Diagnose stellen, aber vielleicht gibt es ja noch so ein paar Tipps.
Ja, es ist auch, glaube ich, schwierig für die Großmutter aus der Distanz da einzuwirken. Aber grundsätzlich, wenn ich so diese Konstellation höre, erscheint es mir gerade auch für das Kind oder für die Familie wichtig, sich Hilfe zu holen. Also in verschiedener Art. Einmal Kontaktaufnahme mit der Schule. Hier könnte ein Gedanke sein, die Lehrer bzw. Schulsozialarbeiter können dann vielleicht hier nochmal einen Kontakt herstellen zum Jugendamt. Und dort besteht die Möglichkeit, Unterstützung für die Familie zu bekommen. Also sei es jetzt, dass jemand in die Familie unterstützend als Sozialpädagoge mit reinkommt oder Erziehungsberatung oder auch andere Möglichkeiten. Also ein, so wie sich das anhört, eher familiäres Problem, das möglicherweise auch im Hinblick auf das Kind durch psychische Auffälligkeit mitbedingt ist. Und das könnte man abklären lassen, auch bei einem niedergelassenen Kinder-Jugendpsychiater, um zu gucken, gibt es dort Faktoren, die auf das Kind einwirken, die dazu führen, dass es eben so oppositionell und auch zum Teil aggressiv reagiert.
Wo Sie jetzt das Jugendamt erwähnt haben, wir hatten hier auch mehrere Mails, wo gesagt wurde, viele Eltern oder auch wir befürchten, wenn wir uns ans Jugendamt wenden, weil unser Kind nicht, also ziemlich deutlich signalisiert, ich will nicht mehr in die Schule gehen, dann besteht die Angst bei den Eltern, dass das Jugendamt kommt und das Kind wegnimmt. Wie berechtigt ist denn diese Angst?
Also ich selbst arbeite nicht beim Jugendamt, aber aus meiner Erfahrung ist diese Angst nicht berechtigt. Also es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das Kindeswohl gefährdet ist, aber das sind wirklich Einzelfälle. das Gros der Familien, mit denen wir in der Klinik arbeiten, und versuchen wir mit dem Jugendamt zusammenzubringen, und die sind durchaus zufrieden, auch mit den Hilfen, die sie dort bekommen. Das ist so ein Punkt. Also das Jugendamt nimmt nicht weg, sondern es ist eine Anlaufstelle, wo man Unterstützung bekommt. So, und die Eltern müssen dieser Unterstützung zustimmen. Wenn die Eltern sagen, ja, ist ja schön, dass sie sowas mir anbieten, aber ich will das nicht, dann wollen sie das nicht. Dann ist die Sache erledigt. Das ist so ein Punkt. Und das andere, im Hinblick auf Schulvermeidung, gibt es in vielen Städten auch niederschwellige Beratungsstellen von verschiedenen Trägern zum Thema Schulvermeidung, die dann zum Teil auch, wie wir in Düsseldorf, mit Kliniken zusammenarbeiten, sodass hier die Möglichkeit besteht, erstmal unabhängig vom Jugendamt eine Beratung zu bekommen, ohne dass sozusagen direkt diese Angst dabei mitschwingen muss, Mensch, da kommt dann gleich die Dame vom Amt und reißt das Kind raus. Ja, also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass man dort Möglichkeiten hat, muss man sich erkundigen in der Stadt, welche Angebote es da gibt. Und häufig gibt es sowas.
Ja. Frau Jahn, schön, dass Sie angerufen haben. Hoffentlich hat Ihnen das ein bisschen geholfen und hoffentlich wird es Ihrem Enkelkind dann bald besser gehen in der Schule, dass er sich da besser einfindet und dass Sie da irgendwelche Möglichkeiten finden, die Familie zu unterstützen. Schule, nein, danke. Warum Kinder und Jugendliche dem Unterricht fernbleiben, das war unser Thema heute. Vielen Dank an unsere Experten, Professor Christine Freitag und Dr. Volker Reisner. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen, für Ihre Geschichten, für Ihre Anregungen. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.